politische Solidarität mit Migrantinnen, die in die Repressionsmaschinerie geraten, fällt offensichtlich schwer. In Berlin laufen 11 Haftbefehle wegen Mord an einem Funktionär der faschistischen Deutschen Liga. Gelten die Stereotypen vom kriminellen Ausländer auch links?
Am 4. April 1992 trafen sich in einem China-Restaurant in Berlin-Neukölln mehrere Faschisten, unter anderem diverse Funktionäre der Deutschen Liga. Bei einer Auseinandersetzung mit vermutlich 7 bis 8 Vermummten, die in das Lokal eingedrungen waren, wurde Gerhard Keindl, Schriftführer der Deutschen Liga, getötet und ein weiterer Faschist schwer verletzt. Die Berliner Polizei richtete daraufhin sofort eine Sonderkommission ein. Eine Belohnung von 10.000 D-Mark wurde ausgesetzt. Obwohl die Täterinnen vermummt waren, richteten sich die Ermittlungen von Anfang an gegen in Berlin lebende Ausländerinnen und dabei blieb es auch. In Kreuzberg und anderen Stadtteilen fanden massive Straßenkontrollen statt. Wohnungen von kurdischen und türkischen Migrantinnen wurden durchsucht. Einzelne von ihnen wurden offen observiert. Eltern von Jugendlichen wurden unter Druck gesetzt. Das Ermittlungsziel war offensichtlich, eine Gruppe, deren Namen von der Polizei mit Antifaschist Genschlik angegeben wurde, den Angriff nachzuweisen. Das Unterfangen blieb erfolglos. Eine eigenartige Zurückhaltung kennzeichnete den Umgang der linken Öffentlichkeit mit der ganzen Geschichte. Zu dem Angriff gab es nie eine Erklärung und sie wurde auch nicht eingefordert. Die Schnüffelei im Stadtteil wurde eher von Schweigen begleitet. Ganze 3 schriftliche Äußerungen zum Thema verloren sich über den Zeitraum von Mai 92 bis zum Herbst 93 im Szeneorgan Interim. Zu diesem Zeitpunkt, im Herbst 93 nämlich, sahen sich alle getäuscht, die glaubten, langsam sei Gras über die Sache gewachsen. Was dann geschah, liest sich in einer Stellungnahme des Unterstützerinnenkreises zum Fall Keindl wie folgt. Seit Mitte November 93 finden Hausdurchsuchungen und Verhaftungen statt. Mittlerweile sind 5 türkische und kurdische Antifaschistinnen, 4 Männer und eine Frau in Haft. Mindestens 6 weitere werden noch gesucht. Eine massive Präsenz von uniformierten und zivilen Polizistinnen in Kreuzberg, Dutzende Durchsuchungen und Zeugenvorladungen begleiten diese Ereignisse. Die Ermittlungsbehörden berufen sich auf Aussagen eines angeblichen Tatbeteiligten. Dieser wurde seit Dezember auf der berüchtigten psychologisch-neurologischen Abteilung des Männerknastes Tegel gefangen gehalten und beging dort einen Selbstmordversuch. Im Februar wurde er dann in die Karl-Bonhoeffer Nervenklinik eingewiesen. Er ist in einem völlig apathischen Zustand und nicht ansprechbar. Wir wissen bis zum heutigen Tag nicht, wie seine Aussagen zustande kamen. Zitat Ende. Der Unterstützerinnenkreis bemüht sich um die Inhaftierten, um alle Inhaftierten. Mit etwas Verzögerung kam Anfang Januar auch die Öffentlichkeitsarbeit in Gang. Um die jeweils neuesten Informationen rasch dokumentieren zu können, wurde die Flugschrift Herzschläge ins Leben gerufen. Die Bezugsadresse wird am Ende des Beitrags genannt. Die Formulierung des Tatvorwurfs als Mord, ebenso wie der personelle Aufwand der ermittelnden Behörden, signalisiert ein außergewöhnliches Kriminalisierungsinteresse. Tatsächlich wird seit mehreren Jahren, besonders in den Berliner Medien und von Seiten des dortigen Staatsschutzes, eine Bedrohung durch sogenannte gewalttätige Jugendbanden beschworen. Jugendbanden, denen jede politische Motivation abgesprochen wird und deren Auseinandersetzungen mit Skinheads beispielsweise durch Rivalität begründet seien. Diese Denunziation der Motive muss im vorliegenden Fall als erster Schritt der Einkreisung gesehen werden. Die anhaltende relative Stärke und die Entschiedenheit der Migrantinnen-Jugendlichen steigerte offenkundig das Interesse der Behörden an der Zerschlagung ihrer Zusammenhänge. Der für linke Verhältnisse drastische Ausgang der Aktion im China-Restaurant soll der Hebel dazu sein. Letzteres ist so falsch nicht kalkuliert. Ein Knackpunkt für die Solidarität ist der Tod des Faschisten auf alle Fälle. Zwar ist unter zahllosen Flugblättern zu lesen, dass antifaschistischer Selbstschutz gerechtfertigt, ja notwendig sei, und die Brutalität von Nazischlägern ist ebenfalls bekannt. Was das jedoch in der Konsequenz einer zugespitzten Situation heißen kann, darüber wird sich häufig keine Gedanken gemacht. In der öffentlichen Meinung ist es ungleich ärger. Zwar erntete Ralph Giordano für seinen Aufruf zum bewaffneten Selbstschutz anlässlich der Morde in Solingen vielfach Verständnis und Zustimmung, aber wehe einer oder eine aus den im Diskurs fixierten Opfergruppen wartet tatsächlich nicht, bis es soweit ist, und verlegt den Selbstschutz etwas nach vorne. Da kennt die Doppelmoral keine Grenzen. Unschuldige Opfer verdienen unsere Solidarität, werden sie aber zu eigentlich immer noch unschuldigen Tätern, wird nach Vergeltung, wird nach Strafe gerufen. So geht es Frauen, die sich ihrer prügelnden Männer entledigen, und es besteht die Gefahr, dass es so auch den türkischen und kurdischen Migrantinnen ergeht. Die Solidarität hängt aber möglicherweise noch an einem anderen Punkt. Es gibt die linke Kritik an einer reinen Anti-Nazi-Politik, die begrenzt bleibt auf direkte Aktionen gegen Skinheads und organisierte Faschisten. Zudem schmoren in Berlin, aber nicht nur dort, unaufgearbeitete Konflikte zwischen deutschen Linken und Migrantinnengruppen, was die Einstellung gegenüber der deutschen Normalbevölkerung angeht. Konkretisiert hat sich dies für Berlin durch die Auseinandersetzung bei der Demo in Hoyerswerda nach dem Pogrom. Dort prallten die Haltungen in der Frage eines militanteren Vorgehens nicht nur verbal, sondern sehr handfest aufeinander. Für die einen war das ein Problem betonköpfiger Hauruck-Politik. Die anderen sahen es als typische Indifferenz gegenüber der Hoyerswerderer Bevölkerung. Für die Solidaritätsarbeit ist die Verknüpfung des Problems einer Mordanklage mit den Reizthemen Militanz und linker Rassismus ein ganz schöner Brocken. Nicht zu vergessen der anhaltende Fahndungsdruck in der Szene. Neben der vorhin genannten Unterstützerinnengruppe in Berlin hat sich Ende Januar nun auch ein bundesweites Migrantinnentreffen zur Solidaritätsarbeit verabredet. Von einem Vertreter dieses Bündnisses wollte ich wissen, ob sie es für notwendig halten, die realen politischen Differenzen jetzt zu thematisieren.
Ja, und zwar, die Frage stellt sich ja natürlich nicht nur und nicht nur für Berlin, sondern weil das bundesweit auch bekannt ist, dieser Fall, auch im bundesweiten Zusammenhang. In Berlin sieht das erstmal so, dass eine Unterstützerinnengruppe gibt und die von Anfang an, das muss man auch anerkennen sagen, versucht hat, da was auf die Wege zu leiten. Sie fängt jetzt an mit ihrer Kritik, was längst schon überfällig war, mit ihrer Kritik an diese erstarrte Verhältnisse. Also als konkret läuft nichts, was die deutsche Antifa und autonomen Gruppen betrifft. Und wenn auch zugespitzt gesagt, das kommt die späte Rache ein bisschen nach unserem Eindruck.
Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das heißt, dass die deutschen Antifa-Gruppen sich überhaupt nicht verhalten zu den Inhaftierungen von den kurdischen und türkischen Genossinnen?
Das heißt, dass es eben nur eine bestimmte Teil um die Unterstützerinnengruppen sich darum kümmert und die anderen, sonst die ganze Szene, die übrige Szene sozusagen, verhält sich neutral bis weiterhin denunziatorisch. Warum sage ich das? Weil es scheinen immer wieder so Artikelchen oder Artikel, unter anderem auch in Interim, wo mehr oder weniger diese und generell militante Migrantinnengruppen als, als Bruderistige, die einfach nichts anderes im Kopf haben, als deutsche Nazis umzulegen. Und dann wird als gegeben das genommen und da wird das problematisiert, ob man das darf, was überhaupt weder die reale Verhältnisse von damals auch von heute betrifft. Es war nie in der Richtung so Politik gemacht wurde. Nur halt, es wird ein Bild gemacht, keine Realität von damals zu heute spricht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, sobald es in Deutschland um solche Dinge geht, wird auf einmal mit den großen Keule angesprochen, über Gewalt zu diskutieren. Selbstverständlich ist auf der einen Seite sozusagen nur als Beispiel, über Chiapas nach Mexiko voller Euphorie und Begeisterung zu reden, wenn konkret in diesem Land was läuft, dann kommt die Frage der Gewalt auf der Tagesordnung, und zwar als erstes. Das ist die konkrete Situation. Auf der anderen Seite muss man auch noch sagen, es gibt auch die Zurückhaltung von einem großen Teil oder sehr großen Teil der Migrantinnengruppen im Rahmen von diesen etablierten Vereinen oder klassischen ML-Gruppen.
In einer vom bundesweiten Migrantinnen-Treffen in Hamburg herausgegebenen Erklärung heißt es in der Passage, die sich auf die Berliner Antifa-Jugendlichen bezieht, Zitat, ein weitaus gefährlicherer Punkt in ihrer Entwicklung war die Unkontrollierbarkeit ihrer Handlungen. Weder durch die etablierten Vereine, Parteien und Vertretungen, noch durch die Normen der deutschen Autonomen und des linksradikalen Spektrums war es möglich, sie zu kanalisieren und zu bändigen, was des Öfteren zu heftigen Auseinandersetzungen mit der deutschen Linken geführt hat. Weiter heißt es, für uns liegt ihr Erfolg darin, dass sie praktisch gezeigt hat, dass der Selbstschutz und die Selbstorganisierung von Migrantinnen nötig und möglich ist. Um den Rassismus der deutschen Bevölkerung und ihrer Avantgarde, in Klammern Neonazis, effektiv entgegenzutreten. Daher gilt für uns, alles zu tun, um unsere Solidarität mit den Verhafteten zu praktizieren. Gleiches fordern wir von den deutschen Linken. Zitat Ende. Es fällt auf, so aktiv die Berliner antifaschistische Migrantinnengruppe war, im Zusammenhang mit deutschen linken Gruppierungen werden sie in dieser Erklärung reichlich passiv dargestellt, gebändigt und kanalisiert. Läuft das darauf raus, sie unter Kritikschutz zu stellen? Muss man sie nicht gerade kritisieren, wenn man sie politisch ernst nimmt?
Das würde ich sofort zustimmen, wenn das der Fall wäre. Nur das Problem, was da angesprochen wird, ist nicht das Nicht-Kritisieren von Fehlverhalten von Migrantinnengruppen. Das ist überhaupt kein Thema, das wollen wir und das ist selbstverständlich so. Das Problem, was da angesprochen wird, ist, dass da nur die Migrantinnengruppen akzeptiert werden, die nach den Normen und Regeln des autonomen Spektrums agieren. Und wenn sie eigenständige Politik oder Aktionen betreiben, dann wird alles in Frage gestellt. Genau darum geht es nur. Deswegen wird da drin gesprochen von Kanalisierung und Bändigung. Als Versuch, der natürlich gescheitert ist. Und der wird jedes Mal scheitern, solange es solche Gruppen gibt. Darauf bezieht sich die Kritik. Und der Bruch kam schon damals mit Hoyerswerda, weil es war nicht in erster Linie die Militanz, die das Problem war, sondern in erster Linie war die unterschiedliche Ansichten über solche Kafs wie Hoyerswerda und ob überhaupt irgendein Ansatz von Politik nötig ist. Die meisten oder das Spektrum der autonomen Spektrum war und ist nach wie vor durch die Art, wie sie auftreten, der Meinung, es muss Aufklärung und wie hatten sie vorher rausgerufen, oder auch in Hoyerswerda, schämt euch und so weiter betrieben wird. Auf der anderen Seite ist der Fass voll bei der Migrantinnengruppe, die sagen, da gibt es nichts zu machen, außer eine Konfrontation bewusst herbeizuführen, bis in deren Häuser hinein, in deren Kaffs hinein.
Das bundesweite Migrantinnentreffen hat sich viel vorgenommen. Unter der Maxime, für uns bedeuten Angriffe auf Nazis und ihre Nester keine Revolutionsromantik, sondern Überlebenspraxis, wird die Gründung von Komitees für die Freilassung der Inhaftierten angestrebt. Informationsveranstaltungen und Soli-Konzerte werden bereits organisiert. Geplant ist auch eine bundesweite Demo in Berlin.
Es ist geplant am 20.04. Die Entscheidung ist getroffen übrigens bevor die Fußballumstellung auf Berlin stattgefunden hat. Am 20.04. eine bundesweite Demo. Warum am 20.04.? Weil jede 20.04. am Geburtstag von Hitler diese gänzlich Zusammenhänge und die Migrantinnengruppe immer zu einer Gegendemonstration gemacht haben. Somit hat es eine gewisse Tradition und sollte daran angeknüpft werden. Darüber hinaus sind auch Kontakte mit Ausland, Europaabgeordnete von links bis linksradikale Zusammenhänge aus anderen Ländern wollen als Delegation, als Beobachterinnen in dem im Prozess kommen, beziehungsweise einer von denen wird auch an der Demo teilnehmen und einen Soli-Beitrag auch leisten.
Nachzutragen bleibt noch die Postanschrift der Unterstützerinnengruppe in Berlin-Kreuzberg. Stichwort Herzschläge in der Groß-Beere-Straße 89 in 10963 Berlin. Ein Spendenkonto ist eingerichtet worden unter dem Namen R. Stücker, Stichwort Antifa, Kontonummer 240297679 bei der Sparkasse in Berlin, Bankleitzahl 1005000.